Orlando di Lasso. Der Musiker wurde nicht nur als vielseitiger Komponist, sondern auch als temperamentvoller und lebensfroher Mensch beschrieben, wie erhaltene Briefe bezeugen, die er an seinen Dienstherrn Albrecht V. geschrieben hat. Sie liegen in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. In München finden sich im Übrigen überall Spuren von Orlando di Lasso. In Kirchen, Plätzen, in Häusern. Verena Gruber hat sich anlässlich des 425. Todestages von Orlando di Lasso zusammen mit einer Musikwissenschaftlerin in der bayerischen Hauptstadt auf die Suche nach Orlando di Lasso begeben.
Die Michaelskirche befindet sich in der Fußgängerzone der Münchner Innenstadt, etwa zwischen Marienplatz und Stachus, und bildet den Abschluss einer Häuserreihe. Entstanden ist sie als Jesuitenkirche am Übergang zwischen Renaissance und Barock. Am Beginn des 19. Jahrhunderts findet Kaspar Ett, Hoforganist an St. Michael, in den unterirdischen Archiven der Kirche eine große Kiste. Es ist ein Jahrhundertfund. Er entdeckt eine Fülle von Noten, entziffert die Handschriften. Es ist die Musik von Orlando di Lasso.
Madonna mia pietà, Madonna mia pietà.
Also wir stehen jetzt hier sozusagen in der Ettstraße, die benannt ist nach dem Kaspar Ett, der eine ganz wesentliche Rolle wirklich dabei spielt, dass die Musik von Orlando di Lasso überhaupt wieder entdeckt wurde im 19. Jahrhundert, weil die Musik inzwischen völlig in Vergessenheit geraten war. Kaspar Ett ist eine ganz wesentliche Persönlichkeit im Zuge dieser Wiederentdeckung dieser alten Renaissance-Musik. Und St. Michael spielt da wirklich eine große Rolle. Und er hat das wieder zur Aufführung gebracht und sozusagen dafür gesorgt, dass das überhaupt wieder zu Gehör gebracht wurde.
Marlies Lübcke ist Musikhistorikerin und führt in ihren Musikspaziergängen unter anderem auf den Spuren von Orlando di Lasso durch München. Sein Leben ist verbunden mit der Stadt. Immerhin war er knapp 40 Jahre am Hof der Wittelsbacher. Die Michaelskirche ist einer der Lasso-Orte in München. An der Stelle, an der heute die Kirche steht, befand sich Mitte des 16. Jahrhunderts ein riesiger Komplex, erzählt Marlies Lübcke. Und der führt auch mitten hinein in den Arbeitsalltag des damaligen Hofkapellmeisters.
Zu der Michaelskirche gehört eben auch ein riesiges Kolleg, das sieht man jetzt nicht. Innerhalb dieses Jesuitenkolleg gab es auch eine Ausbildungsstätte, und zwar für die Chorknaben. Damals in der Renaissance durften die Damen oder die Frauen, die hatten in der Kirche nichts zu suchen, die hatten zu schweigen und durften demgemäß eben auch nicht mitsingen. Und die hohen Stimmen in der Vokalpolyphonie, die wurden eben von den Knaben übernommen. Und für die Ausbildung dieser Knaben war Orlando di Lasso zuständig.
Magnificat. Anima mia Domino, et exultare.
Ortswechsel. Der alte Hof in der Münchner Innenstadt. Eine große Burganlage, die den Herzögen von Bayern als Residenz diente. Die St. Lorenzkirche steht heute nicht mehr. Sie war die Burgkapelle, in der Orlando di Lasso Tag für Tag seine Morgenmesse zur Aufführung brachte. Orlando di Lasso ist ein vielbeschäftigter Mann. Von 4 Uhr früh bis spät Abend soll er für den Herzog im Einsatz gewesen sein. Er ist 25 Jahre alt, als er den Dienst bei Albrecht V. beginnt. Er beherrscht 4 Sprachen, ist humanistisch gebildet, der bestbezahlte Komponist seiner Zeit. Marlies Lübcke steht am Eingang des Museums Alter Hof und zeigt auf eine historische Karte.
Das ist tatsächlich hier ein Ort gewesen, der zu den täglichen Arbeitsstätten Orlando di Lassos gehört hat. Und zwar wegen dieser Kirche, die es hier damals gegeben hat, hier an, kann man es ganz gut sehen. Das ist die sogenannte Lorenzkirche. Gerade zu Zeiten Orlando di Lassos ist das ein wichtiger Ort gewesen, denn dort fand jeden Tag die tägliche Morgenmesse statt. Das heißt, er ist wirklich jeden Tag ist er hierher gekommen, um hier die Musik zu machen in dieser Kirche oder mit seinen Knaben zu singen.
Musik.
Das Komponieren von geistlicher Musik war nur eine der zentralen Aufgaben des Hofkapellmeisters Orlando und lange nicht die einzige. Unterhaltsame Tafelmusik, private Kammermusik und vor allem öffentliche Festmusik waren genauso wichtig.
Dann gab es natürlich die ganzen großen Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten, Festivitäten aller Arten. Der Kaiser kam zu Besuch. Also bei solchen Angelegenheiten oder Anlässen musste natürlich auch entsprechend repräsentative Musik komponiert werden.
In der Münchner Residenz, dem weitläufigen Palast der bayerischen Herzöge, richtet Albrecht V. ab 1550 eine Kunstkammer ein und das Antiquarium, den größten Renaissance-Saal nördlich der Alpen. Marlies Lübke steht auf der Steinterrasse in einem der 7 Höfe und zeigt auf das weitläufige Areal.
Denn Albrecht V., der war ein sehr großer Kunstfreund, er war ein großer Sammler. Er hat Münzen gesammelt, Bücher gesammelt, Gemälde. Aber von allem, was ihm am liebsten war, das war tatsächlich die Musik, die er über alles liebte. Und er hat Unmengen von Geld ausgegeben für seine Hofkapelle.
Die bayerischen Räte kritisieren den Herzog und sehen bereits den Staatsbankrott voraus. Sie tadeln seinen Hang zum Saufen und zum Würfelspiel und seine übertriebene Leidenschaft für die Musik und für seinen Hofkomponisten. In einem Gutachten heißt es:
Der Herzog überhäuft den genialen, aber doch zu sehr liederlichen und oft unflätigen possenneidigen Orlando di Lasso mit viel zu viel Gunst. Der Herzog betreibt von Morgen bis in die Nacht nur lauter Kurzweil wie Spielen, Essen, Trinken und vor allem Musik.
Massimo Troiano, Altist der Münchner Hofkapelle, schreibt über die musikalische Umrahmung einer Mahlzeit am herzoglichen Hof und den Auftritt des Hofkapellmeisters höchstpersönlich:
Wenn das Obst aufgetragen wird, kommt Orlando di Lasso mit seinen Sängern und öffnet alle Schleusen. Mit süßen, sanften Stimmen bringen sie jeden Tag neue Kompositionen zu Gehör und oftmals lässt er zur großen Befriedigung des Herzogs ausgewählte, erfahrene Sänger schöne, vierstimmige und dreistimmige Sätze vortragen.
Herzog Albrecht V. und Orlando di Lasso stehen in einer besonderen Beziehung. Das belegen die 52 Briefe, die sie einander geschrieben haben.
Es geht an vielen Stellen wirklich sehr deftig zu, sehr persönlich. Es ist eine absolut ungewöhnliche Beziehung, die er da hat zu seinen Dienstherren. Man darf ja nicht vergessen, er ist ein Angestellter gewesen. Ja, er war sozusagen Bediensteter. Und diese Vertraulichkeit, die wir da teilweise in diesen Briefen erleben, sagt uns viel eigentlich über diese ganz besondere Stellung, die er da auch am Hof gehabt haben muss. Also gerade mit dem Wilhelm, mit dem er wohl aufs Engste befreundet gewesen ist. Wir wissen, dass er mit ihm Ball gespielt hat, also in der Freizeit. Er ist sehr, sehr oft nach Landshut geritten, als der Wilhelm noch Kronprinz war.
Der originale Wohnort von Orlando di Lasso befindet sich heute am Münchner Platzl, schräg gegenüber vom Hofbräuhaus. Hier hat er 2 Häuser gekauft. Er ist ein wohlhabender Mann. Im Erdgeschoss erinnert nur noch das Café Orlando di Lasso an den berühmten Sohn der Stadt.
Dazu muss man wissen, dass er erstens ja die Chorknaben ausgebildet hat. Als Musiker sind sie damals noch ein Handwerker gewesen. Das zählte ganz klar zu den Handwerksberufen. Und es war total üblich, also lange noch, dass die Handwerker ihre Auszubildenden, die wohnten bei denen zu Hause. Das ist auch beim Bäcker so gewesen oder beim Steinmetz. Und so ist es eben beim Musiker auch gewesen. Er hatte die also hier bei sich unterbracht. Ja, und dann kamen die Kinder, denn er hat dann doch bald geheiratet, die Regina Weckinger. Und den beiden war offensichtlich ein reicher Kindersegen beschert.
Schriftlich belegt sind 3 Töchter und 5 Söhne. Manche Quellen sprechen gar von 14 Kindern. Die Ehe gilt als glücklich, nicht zuletzt, da die bodenständige und praktische Regina einen Ausgleich zum temperamentvollen und extremen Wesen Orlandos bildet.
Insgesamt scheint er ein eher lebensfroher Mensch gewesen zu sein, der auch dem Wein nicht abgeneigt war, der offensichtlich gerne auch Gäste empfangen hat. Das kann man aus den Quellen ein bisschen erschließen. Er muss ein eher heiterer Charakter gewesen sein. Gewitzt auf jeden Fall. Wir wissen aber auch, dass er gerade in den späteren Lebensjahren zur Melancholie neigte. Und das hat sich offensichtlich so gegen Lebensende dann tatsächlich auch verschlimmert.
Drei Jahre vor seinem Tod erleidet Orlando di Lasso einen Zusammenbruch. Er muss miterleben, wie die Hofhaltung aus Spargründen zusammenbricht und die Hofkapelle auf 17 Musiker verkleinert wird. Am 14. Juni 1594 stirbt Orlando di Lasso im Alter von 62 Jahren. Auf der Liste der zu entlassenen Musiker ist auch er aufgeführt mit dem Vermerk »Ist bereits gestorben«. Am heutigen Max-Joseph-Platz, direkt vor der Bayerischen Staatsoper, stand bis zum 18. Jahrhundert ein Franziskanerkloster mit einem Friedhof, auf dem Orlando di Lasso begraben wurde. Den Friedhof und das Grab gibt es heute nicht mehr.
Alle Reste an alten Knochen, die man noch gefunden hat, die letzten Reste, wurden offensichtlich beseitigt, als man hier halt die Tiefgarage angelegt hat, sodass heute wirklich nichts mehr darauf hinweist, dass hier früher mal dieser Friedhof gewesen ist. Das Epitaph, also die Grabplatte, die sich auf seinem Grab befunden hat, die existiert noch. Die befindet sich heute im Bayerischen Nationalmuseum.
Unweit der ehemaligen Grabstätte steht heute am Promenadeplatz das Orlando di Lasso Denkmal aus Bronze auf Natursteinsockel. Orlando di Lasso steht aufrecht mit Blick in die Ferne. Am Fuß der Statue Fotos und Blumen. Sie gelten einem anderen Superstar. Die Kunsthistorikerin Charlotte Meinardus-Stelzer der Anna-Singer-Stiftung, die den Nachlass des Bildhauers betreut, erklärt.
Das Denkmal ist heute zusätzlich als Erinnerungsstätte für Michael Jackson bespielt. Als dieser 2009 starb, haben seine bayerischen Fans die Bronzefigur Orlando di Lasso auserwählt, um sie mit zahlreichen Fotos, Liedtexten, Blumen, Kerzen zur Erinnerung an den King of Pop zu schmücken. So wurde eben aus dem Orlando di Lasso-Denkmal auch ein Michael-Jackson-Denkmal. Ohne ihn, ohne dieses Michael-Jackson-Denkmal, hätte di Lasso es auch nicht in so manchen Reiseführer des 21. Jahrhunderts geschafft.
Marlies Lübcke steht in ihrer letzten Station des Musikspaziergangs neben der Orlando di Lasso-Statue und sieht zu ihr hoch.
Er war auf jeden Fall ein Mann der Superlative. Aber er ist ja tatsächlich doch immerhin ein Komponist gewesen, der, ich denke mal, zu seiner Zeit wahrscheinlich sogar der bekannteste Komponist gewesen ist in allen kulturell bedeutenden Teilen Europas. Er ist derjenige gewesen, dessen Musik am meisten gedruckt wurde. Seine Musik wurde an den europäischen Höfen gehört. Er war begehrt, er war gefragt, er wurde abgeworben. Er hat sich dann ja immer entschieden, in München zu bleiben. Also von daher ja, vielleicht schon ein Superstar.